miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Wenn Kinder zu Bern ins Tropenhaus vom Tal Hölzli kommen, dann vermischen sich sofort die Töne von den Totenkopfäffchen und von den südafrikanischen Russköpfchen dort am Eingang mit lauten Jö oder Lueg, Lueg, Papi. Der Zolli ist nicht für alle, aber Kinder sind gerade sofort begeistert. Und etwas kann der Zolli besonders gut. Tiere, grosse wie kleine, zu zeigen, wo man sie sonst nicht sehen würde. In dieser Episode geht es um Kleinsäuger, um verschiedene Mäuse, Schläfer und Maulwürfe, am Rand auch um Igel oder Eichhörnchen, auch wenn die nicht mehr zu den Kleinsten gehören. Aber in der Stadt und auch sonst sind sie fast unsichtbar. Ich habe gemerkt, dass ich nicht die geringste Ahnung habe. Ausnahmsweise würde ich darum empfehlen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, während ihr loses Handy in die Nähe habt, damit ihr schnell googeln könnt, wie eine Spitzmaus oder eine Haselmaus genau aussieht. Die Kleinsäuger sind richtige Überlebenskünstler. Sie leben häufig am Limit. Darüber habe ich mit einem Spezialist geredet, und zwar mit dem Adrian Dietrich. Er ist Biologe, ist im Verein Minimos aktiv, hat einen Aktionsplan für die Schläfer entwickelt und kennt sich besonders gut mit diesen Insekten und Nussfressern aus.
Also Kleinsäuger, das gibt es so nicht als biologische Einheit. Aber man braucht es so ein bisschen als Arbeitstitel, um die kleinen Nagetiere und die kleinen Spitzmäuse zusammenzufassen. In der Schweiz haben wir 34 Arten. Jetzt die 34 Arten, das sind alles Tiere, die weniger als 200 Gramm schwer sind. Also wirklich ganz kleine.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die auf dem Land logischerweise, aber auch in der Stadt.
Genau, also Kleinsäuger besiedeln in der Schweiz fast jeden Lebensraum. Am einzigen Ort, wo es keine Kleinsäuger hat, ist in den Seen. Aber schon in den Flüssen hat es die Wasserspitzmaus, die geht tauchen. Nachher haben wir, wie du sagst, in der Siedlung haben wir ganz viele verschiedene Arten. Wir haben aber auch Arten bis auf 4000 Meter. Dort haben wir noch die Schneemaus, die wirklich zwischen den Felsspalten durchrennt.
Und ich habe eine Erinnerung, ihr würdet jetzt
den
Igel auch noch zu den
Kleinsäugern
zählen.
Ja, das ist eben dort, wo es ein bisschen schwierig wird. Der Igel gehört eigentlich in die Gruppe der Lipotyphlen, von den Insektenfresser, wie auch eben die Spitzmäuse und die Maulwürfe, ist aber vom Körpergewicht her natürlich deutlich über den 200 Gramm. Und darum ist jetzt, brauchen wir in der Schweiz klassisch den Igel nicht als Kleinsäuger, wenn wir eigentlich als Kleinsäuger anschauen.
Und
welche
von diesen Kleinsäugern kommen jetzt in der Stadt
konkret vor? Ja, da gibt es ganz viel. Und das ist auch immer die Frage, was ist Stadt? Stadt ist jetzt, wenn wir zum Beispiel hier Bern nehmen oder wenn wir Aarau nehmen, haben wir ja die Aare, die durchgeht. Das heisst, dort können wir die Wasserspitzmaus haben, wo durchs Wasser fließt. Wir haben Hecken, wir haben Wälder, wo wir die ganzen Schläfer können haben, die ganzen Waldmäuse können haben. Wir haben sicher verschiedene Spitzmausarten, die im Siedlungsraum unterwegs sind. Also aus Biologensicht, eine gute Siedlung ist eigentlich ein wahnsinnig vielfältiges Mosaik. Ganz, ganz viele Lebensräume auf kleinstem Raum, wo eben auch die Kleinsäuger nutzen können. Und gewisse Arten haben es sogar ganz lange eigentlich den Siedlungsraum gebraucht, um überhaupt überleben. Also zum Beispiel die Hausspitzmaus ist eine Spitzmausart, die in Nordafrika, Marokko, entstanden ist. Also eigentlich eine afrikanische Art, wo man davon ausgeht, dass sie mit Hilfe von Menschen das Mittelmeer quert hat und sich nachher auch bei uns angesiedelt hat. Und bis vor wenigen Jahren hat man die wirklich nur in der Nähe von den Häusern gefunden, weil sie einfach im Winter sonst zu kalt hat und erfroren ist. Und da kommen wir jetzt auch schon auf den Klimawandel. Es wird wärmer, wir sind weniger streng. Und darum haben wir jetzt auch gemerkt, dass zum Beispiel die Hausspitzmaus sich ausbreitet. Wir finden plötzlich Hausspitzmäuse irgendwo in der Landschaft draussen, wenn es unter einer Brücke Steine hat, so haben wir dann plötzlich Hausspitzmaus.
Adrian Dietrich schafft in einem Ökobüro und nebenbei auch im Zolli. Darum konnte ich mit ihm ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wir sind nach dem lauten Tropenhaus ins sogenannte Schulzimmer gegangen, das versteckt auf der Seite liegt. Es ist voller Skelett, Schädel und ausgestopfte Tiere. Dort kommen eben auch die Schulklassen an, wie es der Name sagt, und die dürfen dort auch mal etwas anlängen.
Gut. Du hast jetzt hier gerade eine ganze beige Fötterchen ausgepackt, gell?
Genau.
Mit verschiedenen Mäusen drauf, die ich jetzt auf Anhieb relativ ähnlich finde, aber ich bin auch hier alleine. Ist das hier? Das ist aber nicht ein Maulwurf, oder?
Nein, das ist eine Zwergspitzmaus.
Eine Zwergspitzmaus. Genau. Also es gibt noch kleinere, sie sind schon klein, aber es gibt auch die kleinsten drunter.
Darum habe ich gefragt, dass wir hierher dürfen, weil wir einfach wirklich eben so Material zur Verfügung haben. Genau, also das ist, wenn wir sagen, dann wirklich auch das Forum oder auch das Schulzimmer. Und wir haben zu normalen Zeiten eigentlich jeden Morgen ein bis zwei Schulklassen zu unserem Tierpark kommen, wo wir hier zu einem bestimmten Thema mit ihnen etwas machen. Und dann gehört eigentlich auch dazu, dass man in diesen Raum hineingeht, weil gewisse Sachen kann man nicht so gut draussen zeigen. Uns ist es auch ganz wichtig, dass die Schüler, die hierher kommen, die Tiere können begreifen. Und begreifen heisst wirklich anlängen. Also wir haben zwei grosse Schäfte voll Fell. Wir haben hier eine Schädelsammlung. Wir haben sonst Material, das ist das meiste von ehemaligen Zootieren. Und wir arbeiten sehr gerne mit dem. Und es ist einfach gäbiger, wenn wir das hier in diesem Raum machen können. Es ist ja, die Schüler sind ja hier konzentrierter. Es ist natürlich, wenn man mit den Schülern draußen ist, sehen ganz viele spannende Sachen und sind immer ein bisschen abgelenkt. Darum versuche ich mich bewusst hier zusammenzunehmen, konzentriert mit ihnen einen Einstieg zu machen ins Thema oder eben gewisse Sachen. Aber vielleicht noch schnell zu dieser Unterscheidung Nagetier- und Insektenfresser. Mhm. Da habe ich jetzt zwei Beispiele. Das ist übrigens der Biberschädel. Und der Biber ist ja das grösste Nagetier der Schweiz. Und nachher ist das Eichhörnchen ist ohne Nagetier. Und da sieht man jetzt eigentlich sehr gut, das typische Erkennungsmerkmal sind die grossen Schneidezähne vorne und nachher hier die Lücken. Und das zeichnet eigentlich alle Nagetiere so aus. Also man erkennt an einem Schädel gut, dass es ein Nagetier ist. Bei einer Maus sieht das nachher so klein aus. Das ist vielleicht ein Zentimeter, der Schädel.
Also ja. Die Lücken heisst, dort könnt ihr auch etwas reinnehmen ins Maul?
Kann er etwas reinnehmen. Oder es ist vor allem auch beim Nagetier, wenn sie eben nagen, dass es hier nicht die Haut einklemmt zwischen den Zähnen. Das haben ja zum Beispiel Wiederkäuer. Also hier der Wiesen, siehst du genau die gleiche Lücke, einfach wenn er am Wiederkäuen ist, dass es hier nicht Haut zwischen den Zähnen einklemmt. Das ist wie die eine grosse Gruppe. Die andere Gruppe, die Insektenfresser, dann jetzt hier der Igel als bekanntester Vertreter eigentlich hier hergestellt. Und nachher haben wir so einen Igelschädel. Aber frisst natürlich auch ganz viele andere Insekten. Und eigentlich sind die Schnecken wie eine schlechte Ersatznahrung für einen Igel. Also wenn der Igel nichts anderes findet, eigentlich seine ursprüngliche Nahrung wäre ein Laufkäfer. Also so kleine Käfer, die recht gut laufen können. Meistens auch schön farbig sind. Und wenn er halt keine Laufkäfer findet, dann frisst er Schnecken. Es hat aber zur Folge, dass man heute fast keinen Igel mehr hat, der parasitenfrei ist. Weil die Schnecken haben Parasiten drin, die der Igel nachher mit dem Schneck aufnimmt. Und darum ist heute, wenn ein Igel in eine Pflegestation kommt, ist eigentlich das Erste, was man macht, ist den Parasiten. Also jetzt eben, ich habe den Igelschädel nach vorne genommen. Ich finde es einfach wahnsinnig, wenn man sich das Gebiss anschaut, mit diesen ganz vielen kleinen, ganz spitzen Zähnen. Also wenn man es aufprojizieren würde, erinnert mich das so ein bisschen an einen T-Rex, der auch so ein kräftiges Gebiss hatte. Und das gleiche Gebiss haben auch alle Spitzmäuse, haben auch die Maulwürfe. Es ist einfach dort entsprechend so klein, dass man es fast nicht mehr sieht.
Warum brauchen die so spitzige und starke Zähne, wenn sie so knusprige Käfer fressen? Weil das stelle ich mir vor, gar nicht so schwer zum Knacken sind im Unterschied zu einer Nuss.
Du hast das Wort knusprig gebraucht, das trifft es absolut. Also die Insekten haben ein Exoskelett, also nicht Knochen innen drin, sondern eine starre Hülle. Und genau für das brauchen sie spitze Zähne, um eben den doch relativ harten Panzer von den Käfern zu knacken. Also die Nagetiere haben natürlich auch gute Zähne, sie haben vor allem die Schneidezähne vorne, die vergrößert sind, die verstärkt sind. Also jetzt hier beim Biber sieht man sogar noch den Schmelz, die dunkel-orange Schicht, die sie oben drauf haben, die aber eigentlich
härter ist als der normale Zahnschmelz. Und darum gibt es nachher auch, ist das immer so schön abgeschrägt. Das ist eigentlich wie ein sich selber schärfender Zahn. Also die Nagetiere haben auch gute Zähne, einfach vor allem die vorne. Und die Insektenfresser haben dann eigentlich auch, eben sie auch Backenzähne, sind wirklich auch so spitzig scharf.
Wenn ich ab und zu sehe, wie so ein Eichhörnchen eine Nuss packt, oder, die meistens sogar noch grösser wirkt als das Maul, dann dreist es meistens noch ein bisschen und so und schaut, ob es das irgendwie kann heben. Und ich weiss nie, wie es dann noch aufbekommt, weil es ja dann schon wieder weg, oder? Wenn es sich dran macht, das zu fressen. Wie kriegt er das an? Wie kriegt das Eichhörnchen das an?
Also ich habe jetzt hier als Beispiel Haselnüsse, das geht aber auch für die grösseren Nüsse. Und da ist jetzt, sieht man es ganz gut. Oder das Eichhörnchen, die erfahrenen Eichhörnchen, die tun oben am Spitz so ein bisschen aufnagen, bis sie ein Loch haben, wo sie vorne den Schneidezang reinstecken können. Und dann sie die Nuss abdrehen und mit dem die Nuss aufsprengen. Also du siehst schon, die Nuss ist wie schön halbiert, aber sie ist wirklich aufgesprengt.
Du hast vorher gesagt, es gibt Erfahrene und weniger Erfahrene. Es gibt heisst Junge und weniger Junge.
Genau, also die Jungen Eichhörnchen, die müssen das so lernen. Das ist eine Technik, die sie müssen üben. Und das ist, wenn man dann nachher so Nüsse findet und versucht zu bestimmen, dann merkt man dann plötzlich, dass da irgendwo auf der Seite etwas angeknackt ist und dass es ganz viele so Kaffeespuren dran hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, ah, das ist jetzt nicht so zielgerichtet gemacht worden bei dieser Nuss, wo man klar sieht, da hat jemand zack, oben schnell ein bisschen aufgebissen und nachher die Nuss gesprengt. Das sind eben die jungen Eichhörnchen.
Es gibt keinen älteren Teil, der den jungen Eichhörnchen zeigen würde, wie es das machen muss. Das ist auch nicht genetisch schon vorprogrammiert, dass er genau weiss, was er machen muss, wenn er drei Bissen aus so einem Eichhorn.
Also grundsätzlich ist das Verhalten sicher genetisch veranlagt, dass sie nagen, dass sie versuchen, die Nüsse aufzutun. Aber wie es bei uns beim Laufen noch ist, wir wissen auch irgendwie, wie man läuft, aber wir müssen es nachher üben. Und genau das Gleiche gilt auch für die Eichhörnchen oder für die anderen Tiere. Das sind so Sachen, einfach müssen üben.
Ich glaube, mich zu erinnern daran, dass sich Tiere manchmal ein bisschen überschätzen und dann vielleicht zum Beispiel mal eine Nuss mitnehmen, die sie wirklich nicht aufmachen können oder mal eine Beute haben, die sie noch nicht heben können, wenn sie davor fliegen. Gibt es das nicht ab und zu?
Ja, das kann es sicher mal geben. Da würde ich auch wieder sagen, dass sie vor allem die Jungtiere, die es noch nicht so einschätzen können, schlussendlich ist ja die Natur eigentlich extrem brutal. Also die Tiere müssen ganz fest auf ihre Energie achten und können sich eigentlich nicht leisten, etwas zu grosses, ein zu grosses Tier zu erbeuten oder irgendwie sich mit einer zu grossen Nuss abgeben. Weil dann investieren sie Energie und Zeit, für das sie nichts davon haben. Es kann sein, dass sie das mal machen. Sie müssen ja immer sich versuchen, neue Nahrungsquellen zu schließen. Also wenn sie irgendetwas zuerst mal antreffen, dann werden sie probieren, ob sie das nutzen können, ob sie dort an die Nahrung herkommen. Wenn es klappt, ist es natürlich super. Wenn es aber nicht klappt, werden sie es in der Regel nicht mehr das zweite Mal machen.
Man sagt so, dass Tiere sich differenzieren, oder? Das ist das Gesetz von der Revolution. Und immer wie besser werden eigentlich in dem, was sie vielleicht als Marktlücke, würden wir sagen, entdeckt haben. Was können denn die verschiedenen Mäuse da besonders gut?
Ja, jetzt müssen wir eben wirklich auch ein bisschen unterscheiden zwischen den Nagetieren und den Insektenfressern. Wenn wir jetzt von den Nagetieren nehmen, die müssen wir halt auch wieder weiter unterteilen. Also zum einen haben wir ja die Hörnchen, wo wir das Eichhörnchen gesehen haben. Ich denke, das haben alle schon mal gesehen, wie das super kann klettern kann, wie das von Baum zu Baum kumpen kann, wie es Nüsse auftun kann. Etwas, wo wir irgendein Werkzeug brauchen und sich uns einfach mit den Zähnen. Und dann haben wir bei den Nagetieren, wie gesagt, gehört der Biber dazu, der die Dämme baut.
Und sehr grosse Bäume fällen können.
Sehr grosse Bäume, genau. Ich kann Bäume fällen. Und nachher, wenn wir jetzt eben wirklich so zu den effektiven Kleinsäugen kommen, dann haben wir die sogenannten Bilchen oder die Schläfer. Und wir in der Schweiz vier Arten haben. Und die können super gut klettern. Dann habe ich hier ein Beispiel. Das ist eine Haselmaus. Die frisst auch Nüsse. Die hat ein bisschen eine andere Technik als das Eichhörnchen. Und zwar kommt die Haselmaus, die kommt nicht gerne am Boden. Am Boden sind sie finden. Die kann einfach nicht gleich gut klettern wie die Haselmaus. Entsprechend fühlt sie sich einfach in den höheren Lagen sicherer. Also muss die Haselmaus einen Weg finden, wie sie die Nüsse fressen kann, solange sie noch in der Luft sind. Also das heisst, solange die Haselmaus und Nüsse noch am Strauch sind, werden sie von der Haselnuss gefressen. Man hat so einen Ast, wo die Haselnuss dran ist. Und die Haselmaus bewegt sich dann eigentlich im Kreis um die Nuss um. Also ich habe da ein Beispiel. wo man nachher sieht, das ist wirklich ein kreisrundes Loch. Und dann hat es auf der Seite Nagelspuren. Man muss wirklich so überlegen, die Nuss ist so am Ast angemacht und die Haselmaus bewegt sich da im Kreis rundherum und nagt ein rundes Loch in die Schale, für das sie nachher auch in den nahrhaften Kern kommt. Das ist, was die Haselmaus macht. Und dann haben wir
aber nicht... die in der Stadt? Ich glaube, ich habe noch nie so eine gesehen.
Ich auch noch nicht.
Das heisst, die kann sich auch noch relativ gut verstecken.
Die kann sich gut verstecken. Also die Haselmaus, du siehst an den grossen Augen, die ist mehrheitlich nachtaktiv. Der Tag durchschlafen die irgendwo. Dann sieht man sie schon per se weniger. Und dann ist es wirklich ein Tier, das gerne klettert, das gerne in den dichten Hecken unterwegs ist. Darum ist es wirklich ein grosser Glücksfall, wenn man eine Haselmaus sieht. Es gibt aber Meldungen auch aus der Stadt Bern, dass es Haselmäuse hat. Also das ist eine Art, die sicher im Siedlungsraum vorkommt, weil es gross genug gute Hecken hat, die auch eine gewisse Anbindung zum Umland haben. Also sie wird nicht irgend in einem isolierten Stadtpark vorkommen, aber wenn es so eine Hecke gibt, die in die Stadt hineinführt, kann die dort durchaus.
Und die Zwergspitzmaus, die ich vorher gemeint habe, dass ich sie sehe, ist ein Maulwurf.
Also die ist effektiv kleiner, als sie auf diesem Bild drauf ist. Also das ist so ein 3 cm Mäusli. Die ist lebend etwa 4 Gramm schwer. Das ist das kleinste Säugetier, das wir nördlich von den Alpen haben. Im Tessin gibt es noch ein kleineres Säugetier, das ist der Etruskerspitzmaus. Die ist 3 Gramm, die ist ein bisschen kleiner. Ja, die ist sogar 2 Gramm, der Etruskerspitzmaus, die ist noch kleiner. Bei Zwergspitzmaus ist wirklich so typisch, du siehst auf dem Bild hier, der ganz dicke Schwanz im Verhältnis zur Körpergröße. Die hat auch wieder so ein Gebiss, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Mini-T-Rex-Gebiss. Er ernährt sich auch von Käfern, Spinnen, Weberknechten. Und die muss jeden Tag ihr Körpergewicht fressen. Also das, die hat einen Haufen zu tun. Und dann ist auch noch das Problem, wenn man so klein ist, so klein zu sein, hat Vor- und Nachteile. Wenn man es erstmal schön hat, der Vorteil ist, kann natürlich die Zwergspitzmaus, die kommt jetzt praktisch überall rein. Und das gilt eigentlich für alle Kleinsäuger, die nutzen ganz bewusst so die kleinen Nischen, wo sie reinkommen. So kommen sie an Nahrung her, wo die meisten anderen Tiere nicht herkommen und finden eigentlich auch überall Versteck. Der Preis vom so Kleinsein ist... Sie haben natürlich ein extrem schlechtes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis. Also das heisst, der Körper ist sehr klein, hat aber sehr eine grosse Oberfläche. Und das ist entscheidend, weil Tiere haben ja Körpertemperatur, sie alles Säugetiere, wie wir Menschen auch, also haben eine Körpertemperatur von ungefähr 37 Grad. Und wenn es jetzt aussen, und das ist ja die Regel, weniger warm ist als 37 Grad, verlieren die Wärme. Also der Körper kühlt aus. Und das Auskühlen, das passiert über die Oberfläche. Und entsprechend brauchen eben die Kleinsäuger sehr, sehr viel Nahrung. Je kleiner, desto mehr. Weil sie einfach wie die Körperwärme, die verloren geht, die müssen sie wieder kompensieren. Und das machen sie vor allem durch Bewegung. Also gerade eine Spitzmaus, die sitzt praktisch nie still. Die ist eigentlich immer irgendwo rumwuseln. Moos ist eigentlich auch typisch, weil das ist eigentlich so ein der typische Lebensraum von Zwergspitzmaus. Sie hat gerne ein bisschen feucht und nachher hat sie sehr gerne Totholz. Totholz halt, weil es sehr viele Versteckmöglichkeiten gibt, weil es nachher auch viele Insekten drin hat. Also von dem her ist dort, was Moos hat, ist eigentlich auch nicht der schlechte Lebensraum für die Zwergspitzmaus. Genau, also du hast jetzt die Schädlinge angesprochen. Da gehen wir jetzt in eine andere Gruppe. Und das ist die sind wirklich mehr bei den Nagetieren angesiedelt. Also da habe ich eigentlich, der Klassiker ist die Ratte. Ja, die meisten Leute finden es so ein bisschen grusig, wie Ratte. Und das ist nicht ganz, jetzt mal sagen, es soll nicht entschuldigen, aber es ist irgendwo durch unser biologisches Programm. Weil gerade im Mittelalter war die Ratte ein grosses Thema, weil sie ja eigentlich Trägerin ist von einem Bakterium, das nachher Bühlenpest auslöst. Und die Übertragung passiert nicht über die Ratte selber. Also wenn man von einer Ratte gebissen wird, kann man so bekommen. Das ist aber eher selten, sondern es ist ein Floh, der auf der Ratte sitzt. Und wenn man nachher irgendwie schläft und die Ratte rennt durch und der Floh kumpelt von der Ratte ab und nachher sticht der Mensch jetzt nachher dort an der Einstelle eben die Bühle. Typisch ist für die Bühlenpest. Also entsprechend ist es wie so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus eigentlich für einen Menschen klar, dass man so die Tiere...
Ich habe Katzen gern, weil sie irgendwann einmal die Ratten haben
verjagen. Genau, ein bisschen muss auf Distanz halten. Und eben das andere, du sagst, ist Nahrungskonkurrenz, ist einerseits die Ratten, aber sie hat die ganze Langschwanzmäuse, die Hausmaus ist... ganz lange hat es wieder zugehört, dass man halt in diesen Holzhäusern hat's noch Hausmäuse gehabt, die Sachen angefressen haben. Und das ist wiederum, einerseits nehmen sie ihm Essen weg und das andere ist auch, dass sie halt mit dem Kot Krankheiten übertragen können. Entsprechend ist es wiederum eigentlich vom Mensch her auch als Eigennutz und eigentlich auch gesund, wenn man sagt, man will die Mäuse ein bisschen auf Distanz behalten. Heute ist, also Pest ist ja kein Thema mehr. Nahrungskonkurrenz ist eigentlich auch das Thema mehr. Man hat heute super Speicher, weil alle Mäuse sicher sind. Was heute noch ein Thema ist, sind die Wühlmäuse. Die graben, wo der Landwirt eine Schwierigkeit machen. Also, man hat die Schermaus, die man kennt, die grossen Erdhäufe macht. Und nachher auch die Feldmaus, die halt vor allem Gänge macht in den Wiesen. Und dann hat es weniger Gras. Und das Gras, das hat, kann nachher durch Herd verschmutzt sein, dass es die Kühe nicht fressen.
Ich kann mich aber wirklich fast nicht mehr daran erinnern, wenn ich die letzte Maus gesehen habe. Vielleicht einmal noch so bei einem Bahngleis mal kurz durchhuschen oder eher noch eine Ratte dann vielleicht so in einer U-Bahn-Station und so. Aber ich habe wahnsinnig lange keine Maus mehr gesehen.
Also ich habe sie hier auch schon immer wieder mal Maus gesehen. Also jetzt gerade letzten Frühling zum Beispiel ist es, oder letztes Jahr ist es ein sehr gutes Rötelmausjahr gewesen. Jetzt muss ich die Rötelmaus, das ist eigentlich eine Wühlmaus, sieht man, sie hat verhältnismässig kurzen Schwanz. Also jetzt für eine Wühlmaus ist er noch lang, aber das ist etwa so die halbe Körperlänge ist der Schwanz. Verglichen mit den Langschwanzmäusen, wo der Schwanz mindestens Körperlänge ist. Oder und die Rötelmäuse, also letzten Frühling, wenn du ein bisschen spazieren im Waldrand und irgendetwas hast gesehen rascheln, ist es halt vielfach sein Amseln. Aber manchmal hat man gleich das Glück und hat dann gesehen, ah, da ist eine Rötelmaus unterwegs.
Und du hast vorhin noch doch den Maulwurf vorgenommen, der auch zu den Mäusen gehört, in diesem Fall.
Ja, also der Maulwurf gehört auch zu den Insektenfressern. Die Insektenfresser sind die Igel, die Spitzmäuse und eben die Maulwürfe. Und was ich dort sehr spannend finde, dass wir in der Schweiz nicht nur einen Maulwurf haben, sondern es gibt zwei Maulwurfarten. Also wir haben nördlich von der Alpen haben wir den europäischen Maulwurf und südlich von den Alpen haben wir den Blindmaulwurf, der Merkmal einfach über den Augen eine Hautfalte hat und darum der Name Blindmaulwurf. Es ist aber so, dass beide Maulwürfe sind nicht ganz blind, sie können einfach vor allem hell-dunkel unterscheiden. Also sie sehen sicher nicht so scharf wie wir, nützt ihnen auch nichts in den Gängen, aber sie müssen gleich sehen, wo ist das Tageslicht.
Das heisst, wenn sie in den Gängen sind, wie orientieren sie sich? Also nicht mit den Augen, sondern aufeinander, ja?
Genau, einfach mit du siehst hier so Borsten, die sie haben. Das sind wie Tasthaare, wo sie sich nachher können orientieren können.
Können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist eine völlig andere Art, wahrzunehmen. Oder? Also, wenn wir es in der Nacht plötzlich bewegen. Und Katzen haben sie ein bisschen vielleicht vorne mit ihren Barthaaren, aber sonst, wir können uns das nicht vorstellen.
Haben wir vorhin gesagt, klein sein hat den Vorteil, man kann es überall verstecken. Muss man sich aber auch, als kleines Tier hat man natürlich auch ganz viel finden. Und das ist... denke ich, für mich so der wichtigste Aspekt, mir zu überlegen, wo würde ich eine Maus erwarten, dann muss ich mir überlegen, ja, wo hat es Versteckmöglichkeiten? Und wenn ich die habe, dann überlege ich mir noch, ja, wo könnte es Futter haben? Und dann ist es so, wie man sich das nachher versucht zu erklären, wie sich das Tier in dieser Landschaft bewegt.
Okay, was heisst, wenn jetzt das Kind wirklich ein Interesse hat an Mäusen, dann würde er mal schauen, wo hat es in der Nähe einen Haselstrauch zum Beispiel oder wo in der Nähe hat es einen Laubhaufen, wo die Mäuse rein schliefen können. Er kann ja nicht wie so eine Katze einen Tag lang vorne dran hocken. Also er wird schon sehr viel Geduld müssen haben, bis er mal ein Tier dann wirklich sieht.
Das ist so. Und ich habe es vorhin schon so ein bisschen angetönt, das zeigt nachher auch, wo die einzelnen Mäuse vorkommen. Die Wühlmäuse sind die im Boden drin sind. Das sind die halt Katzen vor allem auf sie warten. Und jetzt das, was du angesprochen hast, in der Hecke, wären es eben eher die Schläfer. Oder eben nachher zum Teil die Langschwanzmäuse, die Rötelmäuse oder die Spitzmäuse, die man nachher wirklich sehen kann. Also wir haben hier im Teil Hölzli haben wir auch verschiedene Arten. Also wir haben hier schon sieben Schläferbeobachtung. Also ich kann auch noch zeigen, wo. Ich weiss, dass es Spitzmäuse hat. Langschwanzmäuse hat es sowieso.
Du hast mir am Telefon gesagt, dass im Moment, glaube ich, der der Baumschläfer, das Tier des Jahres ist, von der Propatria, stimmt das?
Es ist der Gartenschläfer von der Pronatura.
Der Gartenschläfer von Pronatura, also ganz anders. Kannst du mir etwas über den Gartenschläfer sagen?
Mhm. Oder das ist ein Gartenschläfer und du siehst, eigentlich ist ganz gut erkennbar. Einerseits hat er einen buschigen Schwanz.
Zweifarbig.
Zweifarbig sogar. Also jetzt eben vergleichst du mit einer Ratte oder einer Waldmaus oder einer Rötelmaus. Die haben alle, die Ratte hat einen nackten Schwanz, die haben einen leicht behaarten Schwanz und nachher die Schläfer haben eigentlich alle buschige Schwänze. Und mit dem Gartenschläfer ist schon sehr schön farbig, aber der Schwanz ist zweifarbig. Und du siehst hier hinter den Augen, hat er so wie eine schwarze Augenbinde. Darum redet man manchmal auch vom Zorro. Ja, der Gartenschläfer ist ja zum Tier des Jahres gewählt worden. Pro Natura sagt, er steht für vielfältige Waldränder. Der Name ist vielleicht ein bisschen fehlleitend, aber es ist bei vielen Arten so, dass eigentlich der deutsche Name nicht immer genau der Biologie entspricht. Also der Gartenschläfer kann im Garten vorkommen, ist aber in der Schweiz vornehmlich an Waldrändern zu finden. Ich betone in der Schweiz, weil wir gerade im Januar einen Vortrag von einem deutschen Kollegen hatten, der die Art sehr intensiv erforscht hat. Und die haben in Mainz in der Innenstadt. Das ist irgendwo ein grosser Betonbalken mit einer Öffnung und dort hat es Gartenschläfer. Er hat ihn aber auch in Rebbergen gefunden. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr viel breite Art. Und ist von der Nahrung her, und denke ist es eigentlich ein spannender Botschafter für die Natur, ist sehr vielfältig. Also braucht im Herbst, klar, braucht er bei der Beere, frisst gerne Nüsse, frisst er auch Blüten und hat auch Insekten. Also die Insektennahrung ist auch für einen Gartenschläfer sehr wichtig.
Wir haben ein Igelhotel aufgestellt, es ist nie einer gekommen. Wir haben sehr wahrscheinlich am falschen Ort aufgestellt. Und wir haben auch ein Eichhörnchen, das ab und zu oben runterkommt vom Baum, ein bisschen kurz, fast blind über den Rasen wegläuft, bis es mich sieht und dann rennt es davor.
Du hast gesagt, wegen dem Igel merkt man aber auch zum Teil gar nicht, dass man es im Garten hat. Also wir haben bei uns eigentlich der erste gemerkt, dass wir Igel haben um Kot, der rumgelegen ist. Und erst dann so mit der Zeit, so im Sommer, wenn es so schön warm ist am Abend und man länger draußen sitzt, haben wir dann plötzlich den Igel mal begegnet.
Ich denke, bei uns hat er wirklich Schwierigkeiten, weil es gibt verschiedenste Barrieren, die er müsste überwinden müsste, bis er bei uns wäre. Mhm. Und das ist möglicherweise für ihn ein Hindernis. Weil es hat zwar dort durchaus Bäume und auch Gras und wie gesagt, ein Haufen Buchenlaub und so, aber und eine befahrene Strasse, was sicher gefährlich wäre für ihn. Aber selbst vom hinteren Teil vom Quartier hat er Schwierigkeiten, so über all die vielen Mühlen drüber zu steigen.
Ja, das ist wirklich das Problem für den Igel. Also, wir haben vorhin gesagt, die Siedlung ist eigentlich sehr spannender Lebensraum, weil er sehr vielfältig ist, aber beinhaltet natürlich Barrieren. Und beim Igel sind es halt wirklich so Mühlen. So ab 10-12 cm wird es nachher für ihn schon fast schwierig, drüber zu kommen. Allerdings muss man wissen, dass Igel ein super Gedächtnis haben. Also die wissen genau, wo ihre Durchgänge sind, wie sie gewisse Gebiete erreichen können. Und was halt auch vielfach das Problem ist, ist so die Lattenzäune, die bis fast an den Boden runterkommen, dass wieder Igel nicht unten durch kann. Und dort empfehle ich einfach halb bei einem von diesen Ladli unten einfach abzusagen. Das kann man ganz einfach machen. Und dann hat der Igel einen Durchschlupf, wenn er reinkommt.
Okay. Also die beiden, das sagt man so, gell? Ich nehme an, du sagst das Gleiche. Sollte man nicht anfüttern?
Das gilt nicht nur für die beiden. Ich sage das eigentlich grundsätzlich, das gilt für jedes Wildtier. Weil ein Wildtier, das sich an unser Futter gewöhnt, verhält sich nicht mehr natürlich. Wenn die Futterquelle irgendwas am Grund versiegt, weiss es nachher auch nicht mehr, was sonst Futter findet. Es ist schon immer ein Krankheitsrisiko. Wenn es irgendwo Futter hat, treffen sich meistens mehr Tiere dort und dann können schneller Krankheiten von einem Tier zum anderen gehen. Das ist, also eben, man sollte sicher nicht die Tiere aktiv futtern. Und nachher sage ich das gleich einfach, wenn wir hier bei den Kleinsäugern sind. Es gibt auch noch so eine, ist mir lange unbewusst gewesen, indirekte Fütterung. Und zwar, wenn man Lebensmittel ins Wett im WC abspült oder beim Schützstein, beim Brunnerli abspült, dann geht ja das in die Kanalisation. Und je nachdem, wenn das dann irgendwo in der Kanalisation hängen bleibt, können nachher das Ratten fressen. Also darum weiss ich jetzt zum Beispiel, gerade in Berlin ist das wirklich ein ganz grosses Thema, dass sie versuchen, die Bevölkerung dahingehend zu informieren, dass man keine Lebensmittel mit dem Abwasser wegwaschen, einfach damit man nicht indirekt Ratten futtert.
Der Adrian Dietrich hat sich in seiner Zeit an der Uni mit sogenannter Populationsgenetik beschäftigt. Bei der geht es unter anderem darum, wie sich Arten weiterentwickeln, wenn sie zum Beispiel mit Tieren in Kontakt kommen, die neu in die Region eingewandert sind. Das passiert jetzt wegen dem Klimawandel ab und zu. Wenn sich die Tiere langsam aneinander annähern können, dann kann sich die Art verjüngen. Aber wenn der Wandel schnell geht, kommt sie nicht hinterher und dann kann eine Tierart auch aussterben. Weil es jetzt denn gerade einen Kindergeburtstag im Schulzimmer gibt, machen wir zwei uns auf den Weg. Wir gehen noch mal durchs Tropenhaus durch nach Hause. Wir sind noch recht früh im Jahr unterwegs und draussen hat es ein Windchen. Die Esel, von denen hören wir jetzt gerade, sind aus dem Winterschlaf aufgewacht. Doch zuerst zeigt mir Adrian Dietrich noch einen unscheinbaren Heuhaufen, der aber wichtig ist für die Kleinsäuger.
Also ich werde jetzt einfach hier schnell stehen bleiben. Es ist jetzt natürlich Winter, man sieht jetzt nicht viel. Aber hier ist nachher im Sommer zum Beispiel eine schöne Blumenwiese. Ganz artenreiche Wiese, wo es entsprechend viele Insekten hat. Was für die Insektenfresser, für die Spezies natürlich sehr wertvoll ist, aber auch für ganz viele andere Arten, Vögel, Schmetterlinge, Insekten.
Und das, die kleinen Hüffeli, da sind sie wahrscheinlich absichtlich hinterlassen worden.
Genau, das sind einfach so das erste Beispiel von so Strohhäufen, die man machen kann, damit sich gewisse Tiere zum Beispiel drunter zurückziehen können.
All die verschiedenen Mäuse, die du dir gezeigt hast, vorher unten, bauen die Nester?
Ja, ich habe ein bisschen gezögert. Also, es gibt die ganz schönen Nester machen. Also, die Haselmaus zum Beispiel macht so kleine Kugelnester, die du wirklich draussen findest. Wenn du so in der Brombeere ein bisschen sucht, dann kann man die finden. Und dann gibt es halt die meisten Kleinsäuger, machen ihre Nester irgend unterirdisch in einem Versteck drin. Das sind ja nicht so klassische Nester, wie man sich das vorstellt, sondern das sind einfach so ein bisschen Mulden, wo sie dann ein bisschen Gras drin hat. Und nachher vor allem, was sie brauchen zum Schlafen und die Jungen aufziehen. Das ist jetzt hier auch noch ein Nagetier, das Ziesel. Ist nicht einheimisch bei uns. Ist eigentlich so ein Vertreter von der sehr trockenen Trockenrasen. Genau, die ersten sind schon draussen.
Sind das die, warum sie so lustig stehen? Sich ein bisschen aufrichten?
Ja, also sie tun sich auch so ein bisschen aufrichten. Genau, aber sonst sind das meistens echt die Armmäntchen, die man kennt. Was ich bei denen, vielleicht sieht man es, ja, kannst du es ein bisschen erahnen. Also, so wirklich auch typisch ist für die Nagetiere, dass sie das Futter mit den Vorderpfoten haben und dann so fressen. Also wirklich, irgendwo ist es schon ein bisschen menschlich. Und das sind jetzt, würde ich sagen, alles Männchen, die kommen ein bisschen zuerst rauf und dann in ein paar Tagen kommen dann auch die Weibchen.
Und die machen einen Winterschlaf?
Ja. Also, das ist schon ein spannendes Thema. Du hast bei den Kleinsäugern hast du ganz viele verschiedene Strategien. Also, du hast die Schläfer, die vom Namen her schon sagt, alle schlafen. Aber einfach, um das Klischee zu korrigieren, also die schlafen nicht irgendwie 7, 8, 9 Monate, sondern die haben auch immer wieder mal eine Phase, wo sie aufwachen.
Und dann, wo sie etwas essen, oder?
Ja, sie schlafen eigentlich im Winter, weil sie zu wenig zu essen haben und weil es kalt ist. Aber sie tun einfach ihre Plätze wechseln, wo sie nachher schlafen. Die Maschine kommt, um so ein bisschen das Risiko zu verringern, dass sie irgendwie von einem Find gefunden werden. Und dann hast du eben die Nagetiere, die jetzt sie hier schlafen. Das sind Hörnli-Verwandte, wie die Murmeltiere auch. Also die schlafen. Und dann so die klassischen Nagetiere bei uns, die sind auch im Winter aktiv. Und dann das Verrückte, dann sind wir heute bei den Spitzmäusen. Du merkst ein bisschen das Flair für Spitzmäuse. Die haben auch im Winter schon viel weniger Insekten. Also die haben auch irgendeinen Weg müssen finden, wie sie das fehlende Futter kompensieren können. Und da gibt es eben die eine Gruppe, trotz Anspitzmäuse, die schrumpfen effektiv im Herbst. Also dort weiss man, Organe, die nicht gebraucht werden, wie Hoden zum Beispiel, die werden einfach ziemlich zurückgebildet. Aber man weiss mittlerweile auch, dass sogar die Schädel kleiner werden. Das ist das sogenannte Dernl-Phänomen. Das ist ein polnischer Forscher, der das beschrieben hat, Herr Dernl. Und die Schädel werden wirklich kleiner. Und dann im nächsten Frühling wachsen sie wieder. Das ist unglaublich. Das ist,
wow, Wahnsinn. Ja.
Wirklich so das Leben am Limit.
Haben wir Situation hat.
Und Endo? Dürfen wir schnell runterkommen? Also da hat es zwei Sachen, die ich zeigen. Also das eine sind das jetzt eben Zwerggemüse. Du siehst zum Teil also zwischen den Steinen vorne schauen.
Ach,
das ist eine. Die Das ist jetzt eigentlich ein Bewohner, die würde jetzt auch in der Stadt finden. Die lebt vornehmlich also bei uns im Schilfgebiet. Du musst jetzt also entsprechend das Terrarium ein bisschen parat machen. Klettert aber sehr gut und ist sehr lustig, siehst du hier auf dem Bild. Die braucht auch den Schwanz, um sich zu heben. Und die klettert wirklich gerne noch Halmen rauf. In England hast du so viele Getreidefelder. Du siehst, dass sie einen hellen Bauch hat und dann so einen fast rehbraunen Rücken. Genau. Und die machen auch so kleine, ein bisschen kleinere Nestchen als die Hasselmaus, die man nachher auch finden kann.
Für so etwas ist es der Zolli etwas Tolles. Die Maus nie gesehen, oder? Wenn du draußen gewesen wärst.
Und aber das andere, was ich wollte zeigen, ist, das ist, finde ich, so eine Ecke, wie du eben in einem Garten etwas kannst, für Kleinsäuger, aber auch für ganz viele andere Tiere etwas machen, dass sie einfach ein paar Holzstämme hergelegt, ein bisschen Pflanzen lassen, ein bisschen Blätter lassen. Also zum Teil sind sie angebohrt für Wildbienen, sie dort können. Also, ich sage aber grundsätzlich, wenn jemand fragt, für etwas was du machen für Kleinsäuger oder für die Natur allgemein, ist ein bisschen Unordnung zuzulassen.
Genau. Menschen sind langsam wieder weg.
Ja, sie haben auch ihre Aktivitätsphase, wo sie aktiv sind. Und dann gehen sie wieder ein paar Stunden schlafen und dann kommen sie wieder. Das ist halt, auch sie brauchen sehr viel Futter, weil sie so einen kleinen Körper haben. Die können es sich gar nicht leisten, einfach eine ganze Nacht durchzuschlafen, sondern die müssen immer wieder aktiv sein.
Man muss sich mal vorstellen, wenn man nicht einmal schlafen kann. Und weg sind sie.
Genau. Vielleicht zu dem, es war jetzt so ein super Ort für eine Hausspitzmaus im Siedlungsraum zum Beispiel, wo sie Versteck findet, wo sie Insekten fressen kann.
Also weil das jetzt doch, sagen wir mal, relativ unsichtbare Tiere sind, sind die so die Lobby von ihnen? Also die müssen irgendjemand, der sich für die einsetzen.
Also gut, Hasselmus ist natürlich ein richtiges Jöttier mit den grossen Augen, buschig. Da kannst du eigentlich jedes Kinderbuch auftun, das ein Tier zeigt. Im Wald hast du eine Hasselmus drin. Hat zwar die meisten Leute noch nie gesehen, aber in den Bilderbüchern sind sie wirklich überall drin. Aber das ist ja so ein bisschen das Ziel von uns vom Verein Minimus, dass wir selber wirklich gesagt haben, wir wollen diesen kleinen, spannenden Säugetieren wie nachher in eine Lobby geben.
Und das heisst, ihr macht ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, du hast mal gesagt, Barrieren abbauen. Aber gibt es andere Sachen, die man machen kann? Was hat der grösste Hebel, wenn man die Kleinsäuger fördern will?
Ich glaube, dann gehen wir einfach gerade darüber. Das, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen Unordnung zulassen. Also da ist jetzt ein schönes Beispiel für einen Asthaufen. Nebenan jetzt noch einen Wurzelstock. Es ist jetzt halt Winter, es wirkt alles noch so ein bisschen kahl, aber nachher im Frühling werden da Pflanzen kommen, es wird blühen, es hat Steine. Das ist eigentlich das, was wirklich Kleinsäuger brauchen. Oder da siehst du, da hat es ganz viele Unterschlüpfe, wo sie rein können gehen. Kleinsäuger, du siehst oben drauf, hat es Vögel, die drauf sind. Es hat Insekten, die das nachher werden brauchen. Also es ist eigentlich wie so ein kleines Ökosystem, wo man sich da so in den Garten holen kann, wenn man so einen Asthaufen macht. Und ich finde es auch wahnsinnig spannend, wenn man nachher das beobachten kann, was über das Jahr hinweg passiert. Auch wenn man zum Beispiel einheimische Sträucher pflanzt. Hilft auch wieder indirekt den Kleinsäuger, weil es halt ein Lebensraum ist für Insekten auch. Es ist wahnsinnig farbenfroh. Im Frühling gibt es Blüten, dann kommen Blätter in den verschiedensten Formen und Farben. Im Herbst gibt es Beeren. Also es gibt eigentlich sehr, ich finde es eine sehr spannende Umgebung.
Wieder eine Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Adrian Dietrich recht herzlich für seine Zeit. Und zum Schluss noch das. Ich bin schon ein paar froh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Podcast weiterempfehlen würdet. Und alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcasts oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu findet man in meinen Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.